Probenzimmer.
Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
Heute mit Kai Wessler.
Und Christian Schröder.
Und wie immer, wenn wir beide am Mikrofon sind, ist es ein Podcast-Probenzimmer-Spezial, in dem wir Menschen vorstellen, die hinter der Bühne des Theater an der Wien arbeiten und die sie nicht auf der Bühne sehen, aber deren Arbeit immer auch Auswirkungen auf das hat, was am Ende auf der Bühne stattfindet. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Silvia Hödel hier zu Besuch haben.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sie ist eine enge Kollegin von uns.
Die Referentin, die persönliche Referentin von unserem Intendanten Stefan Herrheim. Kai, du und ich, wir haben Silvia schon kennengelernt, lange bevor wir nach Wien gekommen sind, nämlich als wir den Vertrag hatten und noch an unseren jeweiligen Theatern beschäftigt waren und das dann so online hin und her ging, wir dann ein paar Mal nach Wien gekommen sind und Silvia hat uns erst einmal ganz besonders herzlich, freundlich aufgenommen, sodass wir uns sofort sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und dann hat sie uns organisatorisch aber auch unglaublich viel abgenommen, also die Organisation unserer An- und Abreisen, Hotels, also um solche Dinge ging ist ganz viel. Und du hast uns aber auch ganz viel über das Theater an der Wien schon erzählt, was für einen Betrieb uns quasi dort erwartet.
Ich fand das auch wichtig, euch das gleich zu erzählen zu Beginn, damit ihr wisst, an welches Haus ihr dann letztendlich kommen werdet. Aber schön, dass ihr das so aufgefasst habt und dass ich euch so wohlwollend entgegengekommen bin. Das freut mich jetzt zu hören im Nachhinein.
Und der Anlass, dich zu dem Podcast einzuladen, war nämlich auch, dass wir da sehr schnell gemerkt haben, dass du zwei Welten verbindest. Du bist von Anfang an im Theater an der Wien dabei, seitdem dieses Theater ein Opernhaus ist.
Ich kam im November 2006, also gegen Ende des Mozart-Jahres. Und das Theater an der Wien wurde ja im Jänner 2006 eröffnet als neues Opernhaus, als drittes Opernhaus der Stadt Wien. Und damals war ich noch in Graz und kam dann eben im November. Und meine erste Produktion hier im Theater an der Wien war Bernhard Langs I Hate Mozart. Schöner Einstieg.
Dramatischer Einstieg. Genau. Und gleichzeitig hast du aber auch maßgeblich den Übergang dann zu der Intendanz von Stefan Herrheim mitgeprägt. Stimmt, und jetzt sind wir seit knapp 2 Jahren Kollegen und wollen mal mit dir drüber sprechen, wie diese Zeitläufe am Theater an der Wien so waren. Bevor wir das tun, vielleicht einmal kannst du uns den Hörern ein bisschen erzählen, wie bist du eigentlich ans Theater gekommen? Aber vielleicht davor nochmal, was genau machst du eigentlich? Was sind deine Aufgaben?
Das ist eigentlich ganz schwer zu umreißen, weil die Aufgaben sehr, sehr vielfältig und umfangreich sind und von der normalen Büroorganisation eines Vorzimmers, eines Intendanten, also seien das jetzt Terminabsprachen, diverse Korrespondenzen, Reiseplanungen, selbstständige Korrespondenzen, vorbereitende Entwürfe für den Intendanten oder auch für Kollegen. Was ist es noch? Ich organisiere die Premierenfeiern hier im Theater an der Wien und auch in der Kammeroper. Habe sie auch während unseres Ausweichquartiers im Museumsquartier organisiert. Habe in den Anfängen in der Ära Geier auch mich gekümmert um den damaligen Freundeskreis des Theaters an der Wien. Der hieß Verein Freunde Theater an der Wien. Den haben wir 2007 gegründet und sehr schön aufgebaut, sodass die Uli Spann und ihre Kolleginnen vom Development Department den auch gut übernehmen konnten mit 2022. Was noch? Ich habe früher Symposien organisiert, wie eines zu Beethoven, eines zu Pergolesi, soweit ich mich erinnere. Habe auch ein Gastspiel organisiert, ein Konzertantes unserer Katja Kabanova nach Brünn. Und lese sehr viel Korrektur, unsere diversen Drucksorten. Habe gerade vorhin mit dem Herrn Dr. Hirsch ein langes Telefonat gehabt, wo es um das neue Buch geht, das er herausbringen wird jetzt zu unserer Wiedereröffnung. Ja, also so ungefähr umrissen ist es das.
Aber du bist ja auch bei künstlerischen Sachen durchaus durchaus dabei. Also du sehe dich oft in Proben, du nimmst Anteil daran, was läuft, wie sich die künstlerischen Sachen entwickeln.
Das finde ich auch wichtig und gehört für mich auch absolut dazu, zu meinem Job. Ich mache ja auch Direktionsdienste ab und an in der Kammeroper und für das Theater an der Wien im Großen Haus. Und daher ist es auch wichtig, dass man sich vorab informiert, wie die Produktionen sind. Es kommen dann ja auch ab und an Beschwerden. dank euch ist es jetzt ja so, dass ich nicht mehr so viele Beschwerden beantworten muss wie früher. Früher war ich so die Klagemauer vom Theater an der Wien. Und also auch jetzt rufen natürlich noch immer wieder Abonnenten an, die mich kennen von früher, wenn sie ein Problem haben oder wenn es um Karten geht. Auch das Thema Karten ist natürlich ein großes im Intendanzbüro.
Jetzt aber nochmal zurück zu Kais erster Frage, dein Werdegang, über den wir beide, glaube ich, gar nicht so viel wissen. Du warst vorher in Graz, bevor du nach Wien übersiedelt bist. Wann hat dich denn die Theaterleidenschaft gepackt oder war es gleich sogar die Opernleidenschaft, die Musiktheaterleidenschaft?
Die Opernleidenschaft war es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nach dem Studium oder noch während des Studiums gearbeitet für die Kulturabteilung des Graz-Tourismus und wusste aber, dass der Tourismus nicht das ist, was mich jetzt ein Leben lang interessieren wird. Und habe dann zufällig in der kleinen Zeitung, die ich damals abonniert hatte, eine Stellenanzeige entdeckt für die Karenzvertretung im Büro des technischen Direktors der Vereinigten Bühnen Graz. Und haben mir gedacht, oh je, Technik ist nicht so meins, aber egal, probieren wir es einmal. Habe mich dann beworben und gab ein Auswahlverfahren mit Tests und allem drum und dran. Man hat mir dann gesagt, es waren zwischen 40 und 50 Interessentinnen. In erster Linie dürften es Frauen gewesen sein. Am Schluss waren wir zu zweit und man hat sich gegen mich entschieden, für die Kollegin, die ich dann sehr mochte im Nachhinein. Und mit den Worten, ich bin doch nicht so geeignet für die Technik, aber es wird sich in absehbarer Zeit was ergeben im Intendanzbüro. Das ist dann keine Karenzvertretung, sondern eine Vollzeitstelle. Dann haben wir gedacht, naja, also im ersten Moment ist man ein bisschen enttäuscht und habe gedacht, naja, wenn die sagen, sie melden sich, wird schon nichts werden. Geirrt, weit gefehlt. 3 Wochen später kam der Anruf, ob ich noch Interesse hätte. Und natürlich hatte ich das Interesse und habe dann den Dr. Brunner kennengelernt. Ich war 10 Minuten bei ihm, wir haben alles besprochen, bin zurück zum Graz-Tourismus, habe gekündigt und 3 Monate später in der Grazer Oper begonnen.
Und du hast dann bei Roland Geier im Büro die ganze Anfangszeit dieses Theater an der Wien miterlebt. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, so aus deiner Perspektive, wie ist denn das eigentlich gekommen, dass ein Kulturmanager, der vorher ein Festival hatte, der einen Posten Musikmanager der Stadt Wien hatte, plötzlich aus diesem Theater in der Wien, was ja ein Musicalhaus war, ein Opernhaus machen konnte?
Also soweit ich mich erinnern kann, was jetzt die Vorgeschichte vor 2006 anbelangt, war es wohl so, dass es schon lange Überlegungen gab, was man mit dem Theater an der Wien machen sollte. Weil eben es ohnehin auch das Ronacher und das Raimundtheater als Musicalhäuser gab und es war klar, das Ronacher Theater muss eine große Funktionssanierung bekommen, um wieder zukunftsfit zu sein. Und Roland war ja auch der Stadt Wien sehr bekannt als Intendant der Stadt Wien, Musikintendant. Er hat ja auch lange die Jeunesse gemacht und man kam auf ihn zu und hat ihn auch gefragt, ob er sich ein Konzept überlegen könnte. Also wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, dann ist das so gewesen. Und Roland hatte dann auch eine wirklich sehr, sehr gute Idee, aus diesem Haus ein Stagione-Theater zu machen, etwas, das man hierzulande überhaupt nicht kannte. Das war auch mit ein Grund, der zu vielen Verirrungen führte am Anfang. Denn das Publikum konnte damit nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten sehr, sehr viel damit zu tun, das Publikum davon zu überzeugen, dass man eben in diesem Haus aufgrund der fehlenden Seitenbühnen und dass es nicht möglich ist, ein Repertoire zu spielen, dass einfach nur eine Ensuite-Bespielung möglich ist.
Also weil das Theater in der Wien so klein ist, kann man keine Kulissen lagern und muss dafür, deswegen spielen wir bis heute das System, wir bauen das Bühnenbild einmal auf.
Spielen es ensuite, genau. Und dann kommt es wieder weg und dann kommt das nächste Stück. Also ich erinnere mich, es hat wahnsinnig lang gedauert, bis die Leute dann auch schnell genug waren, sich Karten zu checken für diese Aufführungsserien von nur 6, 7 Aufführungen, weil innerhalb von 2 Wochen das Stück schon wieder vorbei war. Und da gab es doch auch Anfeindungen und Unverständnis von Seiten des Publikums. In erster Linie gab es Anfeindungen aber von einem der beiden anderen direktorialen Kollegen, der zwei Häuser, der zwei Opernhäuser hier in Wien, nämlich namentlich von der Staatsoper. Wozu das Haus? Es gab auch eine Enttäuschung, dass das Haus damals nicht als zweites kleineres Haus der Staatsoper zugesprochen wurde. Da gab es auch Bestrebungen in diese Richtung, dass die Staatsoper eben das Haus als zweite Spielstätte bekommen soll. Und dann gab es eigentlich, muss ich sagen, auch Anfeindungen innerhalb des Hauses. Und das war alles miteinander nicht sehr einfach. Ja. Viele Kollegen haben nicht eingesehen, warum jetzt kein Musical mehr gespielt wird. Man hat sich abgewendet. Einige haben auch die Flucht nach vorne angetreten und haben aufgehört oder sind gewechselt, haben gewechselt ins Ronnacher oder ins Raimundtheater. Manche sind dann wieder zurückgekommen. Also es war mordsein durcheinander, muss man sagen. Und auch am Anfang war es im Team nicht sehr einfach, einen Konsens zu finden. Es gab einfach einige arrivierte Kollegen, die Roland Geier unbedingt sagen wollten, wie er das Haus zu führen hat. Er hat aber seine eigene Meinung vertreten und es ist auch völlig richtig so, dass der Intendant die Marschrichtung vorgibt. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir in den Anfangsjahren, in den ersten 2, 3 Jahren, würde ich sagen, doch eine hohe Fluktuation hatten am Haus. Dann hat sich das Team ganz gut formiert und ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich dann auch das Theater an der Wien als drittes neues Opernhaus der Stadt Wien nicht nur in der Stadt, sondern auch international ganz gut positionieren können, so in den ersten 4, 5 Jahren ab 2006.
Silvia, wir erleben es heute so, wenn wir mit Regisseuren sprechen oder auch mit Sängern, die ans Theater in der Wien eingeladen werden. Es freuen sich eigentlich alle, dass sie dieses Qualitätslabel Musiktheater in der Wien in ihrem Lebenslauf stehen haben. Das war wahrscheinlich nicht von Anfang an so. Also wie war denn das in Anfangszeiten? Waren alle froh, dass es ein drittes Opernhaus in Wien gibt?
Nein, gar nicht. Also dieses Qualitätslabel, von dem du sprichst, das mussten wir uns eigentlich erst hart erarbeiten und erschaffen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass egal ob Leading Teams oder auch Sänger, Sängerinnen, doch eher zögerlich waren bei den Anfragen um das Theater an der Wien. Also man wusste, es war jetzt jahrzehntelang ein Musicalhaus und wer weiß, was da jetzt passiert und was da kommt und für welches Publikum und wozu. Es gibt ja eh die Staatsoper und die Volksoper. Natürlich, diese beiden renommierten Häuser waren viel attraktiver für viele Künstler, dass sie lieber dort gearbeitet hätten. Und daher war es doch sehr schwierig und mühsam am Anfang und bedurfte viel, viel Überredungskunst, die Leute ans Haus zu holen. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Im Laufe der Zeit hat sich's dann gewandelt, bis zu dem hin, wovon du gesprochen hast, dass die Leute jetzt sehr gerne kommen. Aber der Beginn war auch in dieser Hinsicht nicht ganz einfach.
Gab es irgendwelche besonderen Eisbrecher oder Regisseure oder Dirigenten, wo du dich erinnerst, also als der gesagt hat, ich komme, haben dann auch Sänger sich leichter getan?
Absolut. Also einer davon war ganz sicherlich Nikolaus Anoncourt, der mit großer Begeisterung und Feuer und Flamme für dieses Haus auch gebrannt hat, möchte ich fast sagen. Und auch tolle Produktionen bei uns gemacht hat. Und das war natürlich dann ein Level und ein Niveau, wo man nicht sagen konnte, na, also das ist jetzt nichts für mich, da gehe ich nicht hin. Und auch bei den Regisseuren natürlich dann solche Namen zu haben wie Robert Carson oder Keith Warner und Christoph Loy, auch Klaus Gut, damit war es dann eigentlich getan.
Ihr habt euch dann sozusagen als Team ja zusammengefunden und Menschen, die vielleicht vorher gar nicht zusammengearbeitet haben und dann wirklich dieses Opernhaus aus dem Nichts gestampft. Und ich erinnere mich daran, dass davon viel die Rede war, natürlich zum Mozart-Jahr mit dieser Idomeneo-Aufführung und dass dann aber schon bald darauf dann wirklich sich auch die Stars die Klinke in die Hand gegeben haben. Also ich weiß, ich bin dann häufiger auch von Deutschland nach Wien gereist, um extra Aufführungen am Theater an der Wien zu besuchen. Wann kam denn für euch oder auch vielleicht auch ganz konkret für dich so der Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, das läuft, das ist jetzt doch gar nicht so schlecht oder vielleicht so improvisiert, wie wir vielleicht am Anfang dachten?
Ich würde schon sagen, sagen, eben nach diesen ersten 4, 5 Jahren. Also zuerst dachte ich auch, als ich von Graz nach Wien kam, was für ein Himmelfahrtskommando, ob das wohl gut gehen wird. Also allein wenn ich an die Preisgestaltung denke, und in Graz war ja das Level viel, viel niedriger, dachte ich, oder am Montag, wer wird am Montag in eine Premiere gehen? All diese Befürchtungen haben sich dann eigentlich zerschlagen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich würde meinen, so nach diesen ersten 4, 5 Jahren. Und es war auch sehr geschickt von Roland Geier, große Namen ans Haus zu holen und damit auch das Interesse des Publikums zu wecken. Wobei ich sagen muss, uns hat natürlich sehr geholfen, dass es in Wien so ein wirklich wissendes, gebildetes Opernpublikum gibt, das einfach auch Interesse daran hatte, abseits der großen A-Titel, wie wir es so schön nennen, Traviata, Zauberflöte, Carmen, auch mal was anderes zu sehen. Und nachdem sich dann bald einmal herumgesprochen hat, dass es bei uns tolle Produktionen gibt, die vielleicht auch den ästhetischen Zeitgeist gerade getroffen haben und die Leute das Gefühl hatten, es ist hip, dass man jetzt da in dieses Haus geht und das ist cool. Ab dem Zeitpunkt ist es dann ganz gut gelaufen.
Trotzdem nochmal die Frage auf diese Pionierzeit zurück. Wie erfindet man ein Opernhaus? Du hast es ja miterlebt, also habt ihr euch angeschaut, wie machen das die Kollegen in Italien oder Frankreich mit dem Stagione-Prinzip oder wie ist die Struktur entstanden?
Also teils, würde ich mal sagen, hat Roland Geier sicherlich auch herumgeschaut, wie es an anderen ähnlichen Bühnen läuft, was man machen kann. Was den Spielplan anbelangt, hat er einfach auch eine gute Hand gehabt und überlegt, okay, frühe zeitgenössische Werke, Barock kam faktisch nicht vor. Es ist das ideale Haus für Barock und auch für Mozart und natürlich auch zeitgenössisches zu wählen. Und diese drei Stichwörter Mo, wie wir es genannt haben, Monteverdi, Mozart, Moderne, damit sind wir eigentlich dann angetreten und das hat recht gut funktioniert. Aber es war sicherlich ein Suchen, ein Tasten, ein Überlegen, auch manchmal ein Scheitern. Ohne geht das nicht.
Es gab ja wirklich kein Opernhaus, wo flächendeckend immer wieder Barockwerke gelaufen sind. Hier ist sehr viel gelaufen, hier läuft auch immer noch sehr viel. Auch wir lernen dauernd Neues dazu, was das Repertoire angeht. Und ich habe auch das Gefühl, das Wiener Publikum hat so sehr eine Liebe zu Georg Friedrich Händel speziell, aber auch viele andere gefunden. Wie war das bei dir persönlich und wie hast du die Annäherung des Publikums an diese völlig unbekannten Stücke miterlebt?
Also mit Barockmusik habe ich vorhin auch überhaupt keinerlei Berührung gehabt und war natürlich dann auch neugierig, was da alles so auf uns zukommt. Und mittlerweile mag ich diese Musik und die Komponisten, die Themen auch sehr und finde es auch toll, dass wir das machen, sei es in konzertanter Form oder immer wieder auch szenisch. Und was das Publikum anbelangt, so kenne ich eben einige Abonnenten von der ersten Stunde weg, die eigentlich am Anfang sehr ablehnend waren. Zum einen, weil sie mit Barockoper nichts anfangen konnten, zum anderen, weil sie Countertenöre einfach nicht mochten. Das hat sich auch in der Zwischenzeit geändert. Also einige von denen sind jetzt Fans, wirkliche Barockfans geworden und Countertenöre noch dazu. Also je mehr, desto besser.
Das haben wir auch gesagt bekommen. Also je mehr Countertenöre, desto besser ist der Kartenverkauf.
Genau. Aber am Anfang war da durchaus auch Ablehnung oder mal so ein bisschen abwarten, muss ich sagen.
Wie war die Ablehnung begründet?
Wie war sie begründet? Ich glaube, weil man es einfach nicht kannte oder dachte, es ist fad, es ist langweilig.
Du hast ja auch einen Freundeskreis zu Beginn mitbetreut, beziehungsweise auch mit initiiert, kann man sagen. Das heißt, du warst auch eigentlich immer direkt mit dem Publikum in Kontakt.
Genau, stimmt.
Das heißt, du hast sozusagen auch immer die Stimme von außen mitbekommen.
Manchmal war es einem gar nicht ganz so lieb, aber da hilft auch nichts, da muss man dann durch. Und ich finde das auch wahnsinnig wichtig und ich mag diesen Kontakt zum Publikum auch sehr. Also auch bei unseren Premieren, wenn ich dann beim Presse- und Ehrenkartentisch stehe oder mit den Leuten in der Pause plaudere, das gibt wahnsinnig viel. Man lernt viel, man hört viel, man kann dann auch wieder einiges steuern in die richtige Richtung. Und ich meine, ohne das Publikum sind wir gar nichts. Das ist ein Geben und Nehmen und fürs Publikum sind wir schließlich da.
Wie würdest du unser Publikum beschreiben? Also jetzt nicht einzelne Leute, aber wenn du so eine Abgrenzung zu dem, was du erlebst, wenn du bei der Staatsoper bist oder Musikverein, was für, vielleicht auch, was hat sich, wie hat sich das Publikum verändert nochmal in den letzten vielleicht 5, 6 Jahren?
Also wir haben auf alle Fälle ein sehr fachkundiges Publikum, das wirklich gut Bescheid weiß in der Opernliteratur und sich in diesem Genre gut auskennt, das neugierig ist. Das ist auch etwas, das ich sehr schätze, wenn Menschen neugierig sind und offen bleiben für Neues, seien das jetzt Interpretationsansätze, seien das neue Sichtweisen oder einfach auch neue Stücke, die man nicht kennt. Und dann nicht gleich von vornherein sagt, na, das ist schon nichts. Und im Vergleich zur Staatsoper, ich denke, dort ist doch ein Drittel des Publikums oder mindestens ein Drittel besteht aus Touristen. Die haben ganz andere Ansprüche. Und in der Volksoper, die Volksoper hat ja auch ihr eigenes Publikum. Und insofern hat sich das in Wien im Vergleich vielleicht zu Berlin eigentlich immer ganz gut ergeben mit diesen 3 unterschiedlichen Bereichen und Ausrichtungen der Häuser auch. Mhm. Weil du die letzten Jahre ansprichst, das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert und auch angeglichen. Also auch Lotte de Beer oder Bogdan Rostschitsch holen jetzt speziell Regisseure, die früher halt hauptsächlich am Theater an der Wien zu erleben waren und hier gearbeitet haben. Trotzdem glaube ich, hat sich bei uns beim Publikum nicht so viel verändert. Wir haben vielleicht jüngere Leute dazu bekommen, was ganz toll ist, auch durch das Museumsquartier. Aber der Ansatz selber, glaube ich, ist geblieben.
Du hast es gerade schon gesagt, wir haben mittlerweile durchmischt sich viel, dass Regisseure, die bei uns inszenieren, vielleicht auch mal bei der Volksoper oder bei der Staatsoper, das war früher nicht so. Es gab wirklich Regisseure, die man in Wien nur am Theater in der Wien gesehen hat. Und es waren zum Teil Regisseure, die international durchaus berühmt sind. Also Christoph Loy, Peter Konvitschny, Klaus Groth hat sehr viel gemacht. Ja.
Genau. Das ist richtig.
Wie waren da die Reaktionen des Publikums auf diese ganzen, also damals ja wirklich neuen Regiehandschriften?
Sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, es sind uns damals auch tolle Produktionen gelungen. Also wir hatten da so eine Phase, ich glaube, das war 2012, 11, 12, 13, da waren die Saisonen dann auch wirklich, also es waren immer tolle Produktionen dabei, aber manchmal geht es so rauf, runter. Und da war mal so eine Phase, da hatten wir wirklich eine Premiere nach der anderen, die exorbitant toll gelungen ist. Und die Leute einfach dann auch gewartet haben darauf, dass eben genau die genannten Regisseure wiederkommen und sich schon gefreut haben. Und natürlich auch wurde ordentlich gefachsimpelt in der Pause, wenn etwas nicht so gelungen ist oder man meinte, das hätte doch besser gehen können.
Ich würde jetzt gerne auf den Intendantenwechsel zu sprechen kommen, den du ja mit erlebt hast. Wir haben dich eben kennengelernt als eine Person, die es wahnsinnig gut hinbekommen hat, eben sozusagen eine Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Intendanzen, zwischen diesen beiden Äras, nenne ich es jetzt mal. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht leicht, wenn man sozusagen Diener zweier Herren ist, eben bildlich gesprochen. Was hat dich gereizt zu bleiben und diesem Haus weit verbunden zu bleiben?
Zum einen das Haus selber, der Ort Wien, an den ich ja nie wollte ursprünglich einmal. Natürlich auch private Gründe. Ich bin hier verheiratet und fühle mich jetzt sehr wohl in dieser Stadt. Aber auch Stefan Herheim, den ich von Graz noch kannte, mit dem wollte ich einfach gerne zusammenarbeiten. Und es gibt eine sehr schöne Klammer, die uns verbindet. Meine allerletzte Produktion in Graz, bevor ich nach Wien gegangen bin. Das war Stefan Herheims erste Regiearbeit in Graz, nämlich eine wunderschöne Carmen im Oktober 2006. Und daher war natürlich das Interesse groß, hier zu bleiben und auch diese neue Ära mit einem regieführenden Intendanten in diese neue Ära auch zu gehen und mit neuen Kollegen und hier auch offen zu sein für das, was kommt, eben auch neue Regisseure, neue Leading-Teams wieder kennenzulernen und Künstlerpersönlichkeiten und nicht immer so in den abgetretenen Pfaden weiter zu stapfen.
Inwiefern hat sich da vielleicht auch so ein bisschen deine Tätigkeit im Tätigkeitsbereich verschoben? Also ohne das jetzt von den Persönlichkeiten der beiden Intendanten abhängig zu machen. Aber wenn eben ein regieführender Intendant da ist, der vielleicht auch dann eben zweimal im Jahr oder in der kommenden Saison sogar dreimal im Jahr abtaucht, mehr oder weniger auf Probebühnen und sich dann vor allen Dingen der künstlerischen Arbeit widmet und möglicherweise gar nicht so greifbar ist. Darauf musst du ja als allererste dann kreativ und umsichtig reagieren.
Das stimmt. Das ist auch eine sehr schöne neue Herausforderung, die ich auch sehr schätze und sehr mag. Und dadurch, dass aber Stefan im Dreierteam angetreten ist mit Caroline Wilpütz und mit Peter Heilker, bleibt hier auch natürlich sehr viel bei den beiden. Und vor allem mit dem Peter arbeite ich dann auch immer sehr eng zusammen in der ganzen Aufbereitung der Dinge, für die Stefan dann keine Zeit hat, wenn er eben gerade inszeniert und nicht immer vor Ort und greifbar ist. Es funktioniert aber auch trotzdem sehr, sehr gut, auch wenn er jetzt auf der Probebühne ist, weil wir einfach dann aufgrund E-Mail, Telefon in gutem Austausch sind. Manchmal gebe ich ja euch auch etwas mit als Boten, soweit ich mich erinnere.
Wir nehmen manchmal Unterschriften, Mappen mit Verträgen mit auf die Probebühne und gucken nie rein.
Nein, also das läuft sehr gut, auch wenn er gerade nicht so verfügbar und greifbar ist, wie man das sonst vielleicht gewohnt wäre. Und dadurch, dass es ja auch nicht der erste Intendantenwechsel ist für mich, sondern davor es schon drei gegeben hat in Graz, hatte ich da schon ein bisschen Routine und mit etwas Geduld und Langmut, Empathie schafft man das dann auch ganz gut.
Aber es war deine erste Ausfallspielstätte. Ich erinnere mich, dass wir im November 2021 mit einem Glas Sekt auf dem Naschmarkt gesessen haben und du hast gesagt, ach, ich weiß ja gar nicht, in 3 Monaten, wo dann überhaupt die Büros sein werden und wo alles so sein wird. Und dann sind wir in neue Büros umgezogen oder ihr seid umgezogen, wir sind dann dazugekommen, aber vor allem ist das Theater in die Halle E gezogen. Es gab ein Missverhältnis zwischen den Wiener Kollegen, die schon da waren, und den neuen Zugekommenen. Wir hatten uns bei Halle E vorgestellt, das ist so eine Industriehalle irgendwo am Stadtrand, und waren total begeistert von der barocken Reithalle im Museumsquartier, überhaupt von dem Ort Museumsquartier, der für uns alle als wirklich ein Synonym für das moderne, neue Wien war. Und ihr wart alle so ein bisschen traurig, dass man nicht in so ein richtiges Theatergebäude reingeht. Magst du noch mal erzählen, wie das damals für euch war, aber vor allem auch, wie geht's dir jetzt nach 2 Jahren in dieser Halle E?
Also die Skepsis war durchaus da, da gebe ich dir recht. Vor allem haben wir natürlich auch in der Halle E zuerst einmal den Nachteil gesehen für das Publikum, das bei uns ja doch etwas älter ist und gesetzter ist, mit dieser Tribüne. Also das war einfach ein Punkt, über den wir viel und lange diskutiert und überlegt haben, was könnte man hier noch optimieren, zumal es, ihr kennt die Tribüne und den Zuschauerraum in der Halle E, es dort zum Beispiel keine Handläufe gibt. Mhm. Und auch die Sitzreihen so weit unten sind, dass man sich nicht festhalten kann oder abstützen kann beim Raufgehen. Und wir wussten einfach, es wird sicherlich einige Leute geben von unserem Publikum, die nicht hingehen werden. Und so war es auch. Die haben einfach gesagt, sie warten, bis das Theater an der Wien wieder ein Theater, also als Theater eröffnet wird, aber in die Halle gehen sie nicht. Sie wollen die Akustik nicht, sie wollen dieses Ambiente nicht. Und das ist eben, was uns Sorge bereitet hat, wo wir dachten, wenn wir einen Theaterraum hätten als Alternative, würden diese Dinge vielleicht nicht diskutiert werden. Aber jetzt rückblickend betrachtet, bin ich wahnsinnig froh, dass wir in der Halle E gewesen sind. Wir hatten dort wirklich wunderbare Kollegen bei der Technik im Vorderhaus und die uns toll unterstützt haben. Und ich denke, wir haben nicht allzu viele Besucherinnen und Besucher verloren während der Zeit. Also der Vorverkauf, die Abonnements für die kommende Saison sind sehr vielversprechend. Es dürften noch etliche wieder zurückkommen, aber die große Befürchtung hat sich Gott sei Dank nicht erfüllt. Und insofern können wir nur wirklich dankbar sein, der Stadt Wien, dass dies möglich gemacht wurde, dass wir mitten in der Stadt, mitten im Zentrum und gut erreichbar einen so coolen Ort bekommen haben, der auch sehr jung ist und sicherlich auch dazu geführt hat, dass wir jüngeres Publikum bekommen haben, das neugierig ist und das hoffentlich jetzt auch an die Windseile mitkommt.
Was ist denn das Besondere, wenn man in dem Theater an der Wien nicht nur als Mitarbeiter arbeitet, sondern wirklich sein Büro in dem Theater an der Wien hat?
Das Besondere ist auf alle Fälle diese große Historie, in der man sich bewegt. Also diese Wende, wo es so unglaublich viele Uraufführungen gegeben hat, wo so viel passiert ist, das Haus, das so eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat, ist ein ganz besonderer, spezieller Ort. Auch wenn man es am Anfang gar nicht wahrnimmt, wenn man da zur Windseile kommt, weil eben dieser Wohnungshäuserblock davor gesetzt ist, das ist auch etwas ganz Besonderes. Aber es ist natürlich schön, dass man das Büro dort hat, man geht ein paar Schritte hinaus, ist sofort im Zuschauerraum. Es ist alles ein bisschen verwinkelt. Das ist es nach wie vor, glaube ich, auch wenn wir sehr schöne neue Räume fürs Publikum dazu bekommen. Und ich kann mich erinnern, am Anfang war ich dann die ersten 3 Wochen ständig in Begleitung von Kollegen, die schon lange am Haus waren, vor lauter Panik, ich finde nie wieder zurück, auf dem Weg zur Kantine oder in den Chorsaal oder wo immer auch hin. Aber hat sich nicht bewahrheitet. Also ich liege nicht als Skelettgerippe irgendwo herum. Und insofern freue ich mich natürlich auf diese Rückkehr ans Haus und ihr werdet sehen, ihr werdet es sehr mögen.
Ja, von vielen KollegInnen haben wir gehört, das sei so eine Art nach Hause kommen, wenn die Übersiedlung dann stattfindet.
Das ist es, glaube ich, auch für mich, ja.
Wenn du einmal zurückschaust auf die letzten 18 Jahre, welche Produktion war für dich das größte Highlight und wenn du es beantworten magst, auch was war der aus deiner ganz persönlichen Sicht der größte Flop?
Also ein Highlight, es gab etliche, aber eines war ganz sicherlich Christoph Lois Peter Grimes, mit dem wir auch den International Opera Award bekommen haben für die weltweit beste Operninszenierung, worauf wir wirklich stolz waren und einfach auch verdient war, muss ich sagen. Und der größte Flop oder einer der Flops, also wenn man überlegt, wie viele hunderte Aufführungen wir geschafft haben, Neuproduktionen, ist es eine Handvoll, mit der man vielleicht nicht ganz so einverstanden war oder die einen einfach nicht so angesprochen haben.
Liebe Silvia Hödel, wir freuen uns dann mit dir gemeinsam übersiedeln zu können in das Theater NRW und du hast ja gute Kontakte zum Publikum, dann stoßen wir mit den allen gemeinsam natürlich am Naschmarkt einmal an bei der Eröffnung.
Sehr gerne. Das machen wir am 12. Oktober. Ich freue mich schon riesig drauf und danke euch für die liebe Einladung für diesen Podcast.
Danke dir, liebe Silvia.
Danke fürs Kommen. Das war der Podcast Probenzimmer Spezial mit Silvia Hödel, der persönliche Referentin des Intendanten Stefan Herr, mit Kai Wessler und Christian Schröder. Und bei unserem nächsten Podcast-Spezial haben wir es zu tun mit den beiden technischen Direktoren des Theater an der Wien und der Vereinigten Bühnen Wien.